Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner.
Hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Einen schönen guten Abend.
Ursprünglich sollten zu Silvester mit viel Lärm und Licht ja böse Geister vertrieben werden. Nun aber ist die Knallerei lebensgefährlich geworden. Das, was sogenannte Kugelbomben, wie hier in Berlin-Schöneberg in der Silvesternacht angerichtet haben, erinnert eher an die Zerstörungskraft von Granaten. Zerborstene Scheiben, unbewohnbare Wohnungen und manche sprechen von einem Wunder, dass hier nicht wie an anderen Orten Menschen getötet wurden. Und so werden heute vor allem die Forderungen nach einem Böllerverbot erheblich lauter. Max Kell.
Noch immer sind die Schäden an dem Wohnhaus im Berliner Stadtteil Schöneberg zu sehen. Viel Arbeit für die Glaser. Und ein Statiker prüft am Nachmittag, ob das Haus eventuell sogar einsturzgefährdet ist, nachdem hier in der Silvesternacht wohl eine Kugelbombe explodiert ist. 36 Wohnungen werden dabei verwüstet. An anderen Orten in der Stadt werden Einsatzkräfte bedroht und angegriffen. 37 Polizisten werden alleine in Berlin verletzt.
Wir reden jedes Jahr über Ausschreitungen, über eine neue Eskalationsstufe. Wir reden über Menschen, die sterben. Wir reden über Rettungsstellen, die völlig überbelastet sind. Wir haben in Berlin 4000 Kolleginnen und Kollegen der Polizei im Einsatz gehabt. Also eigentlich alles, was irgendwie noch laufen kann. Und gleichzeitig haben wir Bilder. Ganz ehrlich, wir reden über ein 7-jähriges Kind, was um sein Leben kämpft im Krankenhaus, weil irgend so ein Hirni eine Kugelbombe geschmissen hat.
Und zwar hier im Stadtteil Tegel. Der kleine Junge und 7 weitere Personen werden bei der Explosion verletzt. Es ist wieder eine heftige Silvesterbilanz. Insgesamt kommen bundesweit 5 Menschen ums Leben. Dazu Schwerverletzte überall im Land, Großeinsätze der Polizei. Städte voller Müll. Das habe mit der Silvestertradition nichts mehr zu tun, sagt Berlins Innensenatorin.
Wir brauchen eine Veränderung im Sprengstoffrecht, nämlich im Paragraphen 24. Brauchen wir eine Länderöffnungsklausel. Und diese Länderöffnungsklausel könnte uns dann die Gelegenheit geben, dass wir die sogenannten Büroerlaubniszonen gemeinsam festlegen. Aber das kann ich nur, wenn der Bund zustimmt.
Ihr Vorschlag, statt nur Böllerverbotszonen sollen die Länder ein generelles Böllerverbot verhängen können mit kontrollierten Ausnahmezonen. 2-mal ist Berlin damit schon im Bundesrat gescheitert. Unterstützung gibt's aber aus Bremen vom neuen Vorsitzenden der Bundesinnenministerkonferenz.
Die jetzige Situation ist, finde ich, unerträglich. Und ich hoffe, dass ich da eine Mehrheit finde in diesem Jahr, dass wir das ändern können.
Ein allgemeines Feuerwerksverbot? Nicht kontrollierbar, nicht sinnvoll und viel zu aufwendig, sagt dagegen die Berliner CDU.
Das wäre nämlich eine Schwächung der Sicherheit. Es kommt doch darauf an, dass wir uns auf diejenigen konzentrieren, die über die Stränge schlagen und die mit Feuerwerk andere Personen angreifen. Und da hilft es nicht, ein allgemeines Pyroverbot zu verhängen.
Die CDU fordert mehr Grenzkontrollen, um die Einfuhr von illegalen Sprengkörpern wie Kugelbomben zu reduzieren, die jetzt schon für Privatpersonen verboten sind. Also mehr Kontrollen oder ein verschärftes Sprengstoffgesetz. Das sind die aktuellen Vorschläge. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die fast schon traditionelle Nach-Silvester-Debatte ohne echte Folgen bleibt.
Das hier wirkt erstmal gut sortiert. Jede Krankengeschichte alphabetisch abgelegt. In den Hängeschränken der Arztpraxen. Nur wo sind bloß die Röntgenbilder oder die Liste der Medikamente? Vom Hausarzt gibt's den Blutverdünner, aber passt der auch gefahrlos zu den Herztropfen des Kardiologen? Sämtliche Berichte, Befunde und Behandlungen eines Patienten könnte man längst so speichern, dass alle Ärzte besser Bescheid wüssten zum Wohle des Patienten. Schon seit 20 Jahren gibt es Pläne für die elektronische Patientenakte. Ab 15. Januar soll sie nun schrittweise kommen, aber längst nicht alle sind begeistert. David Zions berichtet.
Ohne Papier läuft in der Arztpraxis nicht viel. Befunde kommen ausgedruckt und müssen gescannt werden. Und auch das Faxgerät ist so selbstverständlich wie Desinfektionsmittel und Spritzen. Die elektronische Patientenakte soll vieles einfacher machen, auch für Hausarzt Frank Engelmann aus Würselen in der Nähe von Aachen. Doch er ist skeptisch.
Ein Abbau der Bürokratie wäre hilfreich. Das Problem ist, dass bisher alle diese elektronischen Sachen
in den Arztpraxen zu Mehrarbeit geführt haben und zu einer Andersarbeit, teilweise Doppelstrukturen, wo man das Papierene neben dem Elektronischen durchführt.
Auch bei der elektronischen Patientenakte befürchtet er zusätzlichen Aufwand. Denn wer die sogenannte EPA nicht will, kann bei der Krankenkasse widersprechen und bekommt weiterhin alles auf Papier. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die elektronische Patientenakte vorangetrieben. Sie sei dringend notwendig.
Bei uns sterben pro Jahr Zehntausende Menschen, weil sich Medikamente nicht vertragen, die verschrieben worden sind. Da weiß der eine Arzt nicht davon, was der andere verschrieben hat. Die Patienten haben auch keinen richtigen Überblick. Und das wird zum Beispiel durch die elektronische Patientenakte vermieden.
In der EPA sollen unter anderem medizinische Befunde, Medikationslisten und Röntgenaufnahmen gespeichert werden. Zu einem späteren Zeitpunkt auch Impfpässe. Patient und Ärzte haben Zugriff auf die Daten. Die Patienten können aber auch einzelne Dokumente in der Akte sperren lassen. Aber wie sicher sind diese Daten? Hackern vom Chaos Computer Club ist es bereits gelungen, sich Zugang zu verschaffen.
Dadurch, dass wir sehr, sehr viele Beteiligte im Gesundheitswesen haben, ist es so, dass wir natürlich sehr, sehr viele Angriffspunkte haben. Das heißt, es reicht, wenn man eine Arztpraxis irgendwie angreift und kann dann relativ einfach natürlich von dieser Arztpraxis auf weitere Gesundheitsakten zugreifen.
Das Bundesgesundheitsministerium verspricht, diese Sicherheitslücken werden geschlossen, noch bevor die elektronische Patientenakte für alle eingeführt wird. Hausarzt Engelmann kritisiert, Politik und Krankenkassen hätten die Patientinnen und Patienten bisher nicht genug informiert.
Meine Hauptbefürchtung in dem Moment ist einen massenhaften Ansturm von nicht informierten Bürgern, die dann von mir bzw. meinen Mitarbeitern wissen wollen, wie läuft das jetzt, was muss ich denn jetzt tun?
Es sind nur noch wenige Wochen bis zur bundesweiten Einführung der elektronischen Patientenakte. Für mehr als 70 Millionen gesetzlich Versicherte in Deutschland.
Auch das, was gestern in den USA geschah, beschäftigt uns weiter. In der Silvesternacht war ein ehemaliger US-Soldat in eine Menschenmenge in New Orleans gerast und hat dabei 14 Menschen getötet. Am Auto befand sich eine Flagge des IS. Wenige Stunden später explodierte in Las Vegas vor einem Hotel der Trump-Kette ein Tesla-Truck. Inzwischen ist klar, der Fahrer war ein US-Soldat auf Heimaturlaub. Zwischenzeitlich gab es Vermutungen, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten bestehen könnte. Über den Tag danach berichtet Jan Koch.
Sie kehrt zurück. Die Musik, die Lebensfreude. Vor wenigen Stunden wurde die Bourbon Street wieder freigegeben. Touristen, Einheimische. Sie erobern sich ihr Viertel wieder zurück. Dort, wo gerade auch das Viertelfinale im College Football stattfindet, Zehntausende sind allein auch dafür in die Stadt gekommen. Die Terroristen wollen, dass wir nicht mehr rausgehen. Sie wollen, dass wir aufgeben. Ich bete für die betroffenen Familien und Freunde, die Angehörige verloren haben. Wir sind heute Abend auch für sie hier und feiern sie. Der Gouverneur hat die Nationalgarde hergeholt, um für Sicherheit zu sorgen. Die Ordnungskräfte sind in Alarmbereitschaft. Unterdessen wollen die vielen Ermittler in der Stadt wissen, warum mussten 14 Menschen in der Silvesternacht sterben? Warum hat er das getan? Dieser 42 Jahre alte Mann aus Texas, US-Bürger, ehemaliger Soldat, zweimal geschieden und hoch verschuldet. Für seine Terrorfahrt nutzt er eine Sicherheitslücke, rast über den Bürgersteig an der Polizeisperre vorbei. Er handle im Namen des sogenannten Islamischen Staats mit dem Wunsch zu töten. Das wird aus Social-Media-Videos des Täters klar. Im ersten Video erklärt der Täter, dass er ursprünglich vorhatte, seine Familie und Freunde zu verletzen, aber besorgt war, dass sich die Schlagzeilen nicht auf den Zitat »Krieg zwischen Gläubigen und Ungläubigen« konzentrieren würde. Nach Durchsuchungen in seinem angeblichen Wohnhaus geht das FBI mittlerweile davon aus, dass er allein gehandelt hat. Doch unklar bleibt, war er vom IS beauftragt? Nicht nur in New Orleans ermittelt das FBI auch im 4 Flugstunden entfernten Las Vegas. Matthew L., ein Elitesoldat auf Heimaturlaub, stationiert in Deutschland, mietet sich einen Tesla Cybertruck, fährt nach Las Vegas. Er fährt ein erstes Mal vor das Trump Hotel, bevor er dann ganz dort anhält. Der Wagen explodiert, brennt komplett aus. Im Kofferraum Feuerwerkskörper und Benzinkanister. Unsere Gerichtsmedizin hat herausgefunden, dass der Mann eine Schusswunde am Kopf hatte, bevor es überhaupt zur Explosion kam.
of the vehicle.
Es bleiben also Fragen offen. Wie ist das genau passiert? Und auch, warum ist das passiert? Doch bisher keine Antworten. Nur so viel. Laut FBI hat der Täter in Las Vegas nichts mit dem Täter von New Orleans zu tun. Ein Zusammenhang wird ausgeschlossen.
Tom Burgers in Washington. Einige Fragen sind also noch offen, aber sicher scheint immerhin, der Attentäter von New Orleans soll ein Einzeltäter gewesen sein. Die Diskussion um islamistische Terrorgefahr und Sicherheit ist damit aber wahrscheinlich nicht beendet, oder?
Nein, im Gegenteil, die geht jetzt erst richtig los. Vor allem die Verantwortlichen der Stadt New Orleans, die müssen sich jetzt unbequeme Fragen stellen lassen. Zum Beispiel, ob sie die Gefahr durch Anschläge unterschätzt haben. Denn es gab einschlägige Warnungen durch das Ministerium für Heimatschutz. Das hat im vergangenen Monat landesweit Sicherheitsbehörden gewarnt vor Anschlägen durch Einzeltäter mit Fahrzeugen als Tatwaffe in der Zeit der Feiertage. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass es eine erhöhte Alarmbereitschaft gab, nicht zuletzt auch wegen des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Und trotzdem hat die Stadt New Orleans in dieser Zeit entschieden, seine Poller und Barrieren zu erneuern für den Super Bowl, der ja im Februar hier stattfinden soll. Ein großes Ereignis, das viel Geld in die Kassen spülen soll. Der Stadt koste es, was es wolle. Und jetzt ist landesweit die Sorge groß, dass es Nachahmer geben könnte. Man hat ja gesehen, wie schnell sich Einzeltäter im Internet radikalisieren können. Und US-Präsident Biden, der hat dem IS erneut den Kampf angesagt. Er hat gesagt, der IS, der wird in den USA keinen sicheren Hafen finden.
Ja, schauen wir nochmal auf die politischen Folgen. Donald Trump hatte gestern ja vorschnell illegale Einwanderung für den Terroranschlag von New Orleans verantwortlich gemacht. Was ist von seiner Seite zu erwarten? Also inwiefern könnte Trump den Anschlag für seine Zwecke nutzen?
Ja, das war vielleicht so etwas wie ein Vorgeschmack auf seine zweite Amtszeit, die ja in gut 2 Wochen beginnt. Es steht zu befürchten, dass Donald Trump versucht, zumindest den Anschlag von New Orleans politisch zu instrumentalisieren, um seine Wahlversprechen leichter durchdrücken zu können. Zum Beispiel die Abschiebung, millionenfache Abschiebung illegaler Einwanderer oder die Schließung der Grenze zu Mexiko. Für beides braucht Donald Trump viel Geld und auch viel Unterstützung aus dem Kongress. Und das hofft er jetzt vielleicht leichter zu bekommen, dass der Täter gar nicht aus dem Ausland kam von New Orleans, sondern in Amerika geboren wurde und sogar in der US-Armee gedient hat. Das scheint Donald Trump nicht groß zu stören. Er hat sich zumindest bislang weder korrigiert, noch hat er sich dafür entschuldigt.
Dankeschön, Torben Burgers nach Washington. Und wir schauen auf den Gaza-Krieg. Wie der israelische Ministerpräsident Netanyahu am Abend mitteilen ließ, sollen die Verhandlungen über einen Waffenstillstand in Katar offenbar wieder aufgenommen werden. Die Kämpfe in Gaza, die gehen derweil aber weiter, Susanne.
Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens 40 Menschen getötet worden. Einen Militäreinsatz gab es unter anderem in der Nähe der Stadt Al-Mawasi. Das Gebiet ist als humanitäre Zone ausgewiesen. Die israelische Armee meldet, dass der Angriff dem Polizeichef der Terrororganisation Hamas gegolten habe. Er soll einer der Toten sein. In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Menschen gearbeitet wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Laut Statistischem Bundesamt waren im Schnitt rund 46,1 Millionen Menschen erwerbstätig. Trotz der Rekordzahl machte sich die Wirtschaftskrise bemerkbar. So wuchs die Beschäftigung nur in Dienstleistungsbereichen. Im Bau und in der Industrie gab es ein Minus. In einer kleinen Stadt in Montenegro hat ein Mann 12 Menschen getötet. Nach einer Schlägerei in einem Restaurant erschoss der offenbar schwer alkoholisierte 45-Jährige gestern den Inhaber. Später tötete er 2 Kinder des Restaurantbesitzers und Mitglieder seiner eigenen Familie. Als die Polizei den Mann festnehmen wollte, erschoss er sich selbst. Die Regierung des Balkanlandes rief eine 3-tägige Staatstrauer aus. Forscher haben in Südengland schon im Sommer einen besonderen Fund gemacht, der jetzt öffentlich wurde. 166 Millionen Jahre alte Fußabdrücke von Dinosauriern. Die längste Spur reicht über mehr als 150 Meter. Laut Wissenschaftlern bieten die Abdrücke einen außergewöhnlichen Einblick in das Leben der Dinosaurier und verraten Details über ihre Bewegungen.
was heute so aussieht, als hätte man die Kulisse einer Mondlandung fürs Kindertheater nachgebaut, ist tatsächlich das echte Bild der Apollo 17 Mission von 1972. Damals waren zum letzten Mal drei Erdbewohner auf dem Mond. Der geostrategische Hintergrund: die USA wollten vor der anderen Raumfahrtnation, der UdSSR, Menschen zum Mond bringen. Der Wettlauf im All war also auch ein Wettkampf der politischen Systeme. Seit 1972 wartet der Erdtrabant nun schon auf den nächsten Besuch vom blauen Planeten Erde. Und zum ersten Mal seit über 50 Jahren könnte es nun bald soweit sein. Unter der künftigen Regierung von Donald Trump mit Raumfahrtunternehmer Elon Musk an seiner Seite. Kerstin Klein berichtet.
And liftoff of Artemis 1.
Gut zwei Jahre ist es her, da startete die NASA Artemis 1, einen unbemannten Flug um den Mond. Damals war der Plan, schon 2024 wieder Menschen um den Erdtrabanten fliegen zu lassen. Die Artemis 2-Mission, mittlerweile verschoben auf 2026. Die Crew dafür, drei Amerikaner, ein Kanadier, steht bereits, war kürzlich in Cape Canaveral. Wenn man die Montagehalle betritt und die Booster sieht, die amerikanischen Männer und Frauen, die die Rakete zusammenbauen, die Aufregung, die dort herrscht. Wir trainieren die ganze Zeit in Simulatoren, es gibt Meetings, aber da fühlte es sich absolut real an. Einfach großartig. Es war Donald Trump, der in seiner ersten Amtszeit das Artemis-Mondprogramm beauftragte. Doch Elon Musk, Trumps enger Vertrauter und selbst Raumfahrtunternehmer, will eigentlich direkt zum Mars. Kursänderung also? Alles deutet darauf hin, dass die NASA auch künftig alles daran setzt, Menschen zum Mond zurückzubringen. Denn keiner will an Marsplänen arbeiten, während China zum ersten Mal Menschen zum Südpol des Mondes bringt. Das wäre ziemlich peinlich. Aber möglich ist, dass diese von der NASA eigens für Artemis entwickelte Rakete perspektivisch ausgetauscht werden könnte, ersetzt durch die eines Privatunternehmens. Dafür spricht auch diese Personalie. Jared Isaacman soll neuer NASA-Chef werden. Der Milliardär war als Laie selbst bereits zweimal mit Musks Firma SpaceX im All. Seine Ernennung, ein klarer Auftrag für Veränderungen bei der NASA. Wenn Privatunternehmen in der Lage sind, Dinge zu übernehmen, die bisher in der Hand der Regierung lagen, dann werden diese wohl künftig bevorzugt. Die Raumfahrtindustrie soll angekurbelt werden. Und private Unternehmen können Dinge wie Raketenstarts oder Weltraumflüge viel schneller und effizienter erledigen. Tatsächlich sind die Kosten für die NASA-Rakete explodiert, haben sich nahezu verdoppelt auf mehr als 13 Milliarden US-Dollar. Andererseits hat die Rakete bei Artemis 1 bereits erfolgreich eine Raumkapsel in die Mondumlaufbahn gebracht. Ein Wechsel könnte die Mission weiter verzögern. Auch Deutschland und Europa sind an Artemis beteiligt. In Bremen baut die Europäische Raumfahrtbehörde ESA das Service-Modul, das die Raumkapsel der Crew im All antreibt und mit Strom und Sauerstoff versorgt. Bereits im Sommer wurde das Modul für Artemis 3, also die übernächste Mission, in die USA geliefert.
Ja, bleiben wir auf der Erde und schauen Richtung Himmel. Thomas, was kommt da so auf uns zu?
Naja, wir haben ja teilweise klaren Himmel aktuell. Und es gibt aber auch Schauer. Und ein wunderbares Schauerbild haben wir heute von Föhr bekommen. Hans-Martin Fischer hat es geschossen. Hier sieht man so eine Schauerwolke. Unten sieht man auch, wie was aus der Wolke herausfällt. Außenrum blauer Himmel. Und wenn man das mal von oben betrachtet, da haben wir ein passendes Satellitenbild. Hier die sogenannte Kaltfront. Einmal quer über Deutschland. Da steckt eine Menge Wasser drin. Da sind wir ordentlich nass geworden. Teilweise 20, 30 Liter Wasser pro Quadratmeter. Ob fest oder flüssig. Dann eine Phase der Ruhe. Und hier oben, dieses Gestreusel, das sind die Schauerwolken. Die zeigen an, nicht nur, dass da Schauer fallen, sondern auch, dass es ziemlich kalte Luft ist, die auf uns zukommt. Und jetzt schauen wir uns mal die vor uns liegende Nacht an erstmal. Da erleben wir noch eben die Schneewolken im Süden. Dann diese Phase der Ruhe. Da gibt es allerdings, weil es kalt wird, überfrierende Nässe. Und im Norden noch die Schauer. Und morgen arbeitet sich eine neue Wolkenwand mit Schneefällen im Laufe des Tages bis in die Mitte Deutschlands. Nördlich lockert es wieder auf, im Süden auch Sonnenschein, in der Mitte die Wolken. Wolken, wo eben Schnee rausfallen kann. Das Ganze bei Temperaturen heute Nacht zwischen -3 und +2 Grad. Morgen dann im Laufe des Tages am mildesten Richtung Ostfriesland, dort 5 Grad, die möglich sind im Vogtland. -1 in vielen Höhenlagen bleibt es dauerfrostig. Die weiteren Aussichten, ein ruhiger Samstag, nicht viel Sonne, aber kaum Schauer. Der Sonntag wird spannend. Erst kommt Schnee von Westen, dann geht's über in gefrierenden Regen und dann in Regen, weil es immer wärmer wird. Aber das könnte eine kritische Rutschpartie sein. Da müssen wir noch abwarten, wie das ausgeht.
Dankeschön, Thomas. Also da kann einiges vom Himmel auf uns zukommen. Das waren unsere Tagesthemen. Hier geht's gleich weiter mit Comedy.
Und zwar mit der Caroline Kebekus Show.
Tja, morgen sind wir natürlich wieder für Sie da. Hier begrüßt Sie dann Ingo Zamperoni.
Tschüss.
Tschüss und bis bald.